Könnt ihr mich hören? Geht, ne?
Ja, klingt noch ein bisschen blechernd. Guten Morgen, liebe Langenfelder. Ich freue mich, heute bei euch zu sein und mit euch den ersten Sonntag nach Ostern zu erleben, ja? Wo die Leute aus dem Urlaub langsam zurückkommen und das normale Alltagsleben wieder losgeht. Und dann ist es gut, auch das, was als normaler Lebensalltag auf uns zukommt, dass wir uns da ausrichten und in der richtigen Herzenshaltung auch wieder in die Spur reinkommen. Und das ist die Chance auch dieses Gottesdienstes. Und heute Morgen möchte ich mit euch über den Willen sprechen. Den Willen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Einige Eltern hier, da heißt ja auch Familienkirche nebenbei. Und ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist. Die Erfahrung von Phoebe und mir ist, als unsere Kinder auf die Welt gekommen sind, als Babys und dann auch die ersten Wochen und Monate, ist uns ganz schnell klar geworden, was die wirklich antreibt, was der tiefste Antrieb des Menschen ist. Also merkwürdigerweise hat mein ältester Sohn, auch mein zweitältester Sohn, die haben nicht irgendwie den Daumen hochgehalten, als sie auf die Welt kamen und sagen, danke schön, dass wir da sein dürfen, danke, dass ihr das gemacht habt. Oder war das bei euch so? Oh, bin ich ja beruhigt, ja, das ist offensichtlich ganz normal. Ja. Es war auch interessant festzustellen, dass keiner von meinen Jungs in den ersten Lebenswochen irgendwie mich fragend angeschaut hat, kann ich hier irgendwie helfen? Ich gehöre jetzt auch dazu, gibt es irgendwas zu tun, Teller abwaschen oder so? War bei euch auch nicht so? Oh, ja. Ja, danke für den Hinweis. Wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Also diese Dinge, dass man sich selbst zurücknimmt und die Frage stellt, was kann ich denn für die Allgemeinheit einbringen, was ist gut für andere, das sind tatsächlich Dinge, die der Mensch nicht in sich von Natur aus trägt, sondern meine Erfahrung ist, kleine Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, die haben nur eins im Sinn, ich möchte, dass es mir gut geht. Gib mir was zu essen, dann fangen sie an zu schreien. Ich will jetzt ins Bett, dann fangen sie an zu schreien. Ich will das haben, wenn sie es nicht kriegen, fangen sie an zu schreien. Ich, mein Wille, das, was mir nützt, das brauche ich jetzt. Das ist mein tiefster Antrieb. Und das ist auch was ganz Normales in gewisser Weise, weil das ist der Überlebenswille jeder Kreatur. Ich will leben. Oder habt ihr schon mal einen Vogel gesehen, der im Nest sitzt und da sitzen dann vielleicht noch 5 andere Küken dabei und das eine Küken denkt, naja, ich habe auch schon genug gegessen, jetzt gib mal was dem anderen. Das macht kein Küken im Nest, sondern alle schreien den Schnabel auf, hier bin ich, gib mir. Also der tiefste Antrieb des Menschen ist, ich will, dass es mir gut geht. Mein Wille ist ganz entscheidend, das steht ganz vorne. Und diese Dinge, dass man sich auf andere einstellt, ist tatsächlich ein Teil der Erziehung. Und dass man für das Allgemeinwohl sich einbringt, dass man versucht, seinen Platz in der Gemeinschaft zu finden, das ist Erziehung, das liegt nicht in der Natur des Menschen. Und auch da haben wir uns richtig Mühe gegeben, um unsere Jungs entsprechend zu erziehen. Ist nicht alles so gekommen, aber bei euch wahrscheinlich auch nicht. Ne? Und dieser Wille des Menschen, dass ich am Anfang stehe, das ist etwas, was wir heute Morgen mal miteinander bedenken wollen. Weil die Frage ist, ob das mich wirklich zum Ziel führt. Ob das mich wirklich glücklich macht. Ob es der Schlüssel ist zu einem erfüllten Dasein. Wir alle wissen, dass ungezügelter Egoismus die Gemeinschaft zerstört und auch die Welt zerstört. Ungezügelter Egoismus, ich will, dass mein Wille durchgesetzt wird, zerstört Gemeinschaft und zerstört die Welt. Schaut doch mal die Nachrichten an. Unreflektiertes Leben nach dem Lustprinzip. Ich nehme mir das, was ich jetzt gerade möchte. Ich folge meinen Trieben und meinen Wünschen, meinen Begierden und das nehme ich jetzt, weil es für mich wichtig ist, weil ich es jetzt haben möchte, zerstört mein eigenes Leben. Ungezügeltes Leben nach dem Lustprinzip zerstört mein eigenes Leben. Und die dritte Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, charakterliche Reife entsteht oft in den Zeiten, wo die Dinge, die ich haben möchte, mir nicht gegeben werden. Wo ich in eine Krise hineinkomme und Verzicht üben muss und das, was mir so wichtig ist, nicht bekomme. In diesen Herausforderungen, in diesen Zeiten, ausgerechnet da, wo es nicht so läuft, wie ich es möchte, gerade da wächst der innere Mensch. Ist das auch eure Erfahrung? Ist doch paradox, findet ihr nicht? Jakobus schreibt in seinem ersten, nur seinem einzigen Brief, den wir haben von ihm, ganz am Anfang, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist doch eine Aussage, oder? Freut euch, wenn ihr in eine Phase des Lebens reinkommt, wo euer Glaube geprobt wird, auf die Probe gestellt wird, wo ihr Verzicht üben müsst, weil ihr wisst, dass diese Herausforderung in euch charakterlich etwas nach vorne bringt, was euch insgesamt nachher zu einem Menschen macht, der in der Fülle lebt. Das ist ja das Ziel hier, das sehen wir in diesem Text hier. Am Ende wird es mir an nichts mehr fehlen, wenn ich gelernt habe, dass mein Wille, den ich so unbedingt wertschätze, eben nicht unbedingt an erster Stelle steht. Wenn ich das gelernt habe, werde ich zu einem erfüllten Menschen. Dann gelingt mein Leben. Ist das nicht paradox? In der Bibel sind die geistlichen Wahrheiten, das kann man sich auch als Lehrsatz aufschreiben, geistliche Wahrheiten der Schrift, der Bibel sind immer paradox. Sie entsprechen nicht den natürlichen, logischen Gedanken. Da sagt Jesus, wer sein Leben liebt und es festhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert und loslässt um meinen Willen, der wird es gewinnen. Das ist doch paradox, findet ihr nicht? Derjenige, der sein Lebensglück festhalten möchte und hält es fest und der lässt es nicht los und lässt niemanden daran, der verliert zum Ende. Und der sagt, ich bin entspannt. Ich vertraue, dass da jemand Größeres im Regiment ist. Ich kann loslassen. Ich kann mich fallen lassen. Der gewinnt, der kriegt's. Ist das nicht paradox? Da merken wir also, der Weg zum Glück, der Weg zur Lebenserfüllung oder der Weg, wie es Jakobus jetzt sagt, zu einem vollkommenen Leben, an dem es mir an nichts mehr fehlt, ist gerade das Gegenteil von dem, was ich glaube, dass es ist. Dass ich greifen muss, nehmen muss, mir aneignen muss und meinen Willen durchsetzen muss. Genau das Gegenteil ist der Weg zum Glück. Seid ihr mit mir? So sagt zumindest Jakobus. Jesusmäßiges Leben und Teilhabe an der Natur Gottes hat was damit zu tun, dass ich meinen eigenen Willen nach hinten stelle, um den Willen Gottes erfüllen zu können. Ich möchte also heute Morgen mit euch über das Glück reden. Wie wird mein Leben glücklich? Und der erste Gedanke, den ich euch mitbringen möchte oder mitteilen möchte, ist das Vaterunser. Hier wird es zum Ausdruck gebracht, wie der Verzicht auf meinen eigenen Willen, auf meine eigenen Ziele etwas hervorbringt, was uns zu einem Leben bringt, was vollkommen ist, wo es uns an nichts mehr fehlt. Jesus lehrt uns hier in der Bergpredigt, wir kennen das Gebet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Merkt ihr was? Eigentlich der Beginn des Gebetes hat nur diesen einen einzigen Gedanken, der sich in Dreifaltigkeit quasi ausprägt, aber es ist ein einziger Gedanke. Am Anfang steht deins, deins, deins. Das ist die erste große Aussage des Vaterunters. Dein Wille, dein Reich und dein Name. Nicht mein Name und mein Imperium und nicht meine Ziele und nicht mein Besitz und nicht meine Ehre und nicht mein Streben und nicht meine Agenda, sondern dein Weg und dein Reich und dein Wille. Das ist so eine starke Aussage. Ja, kommen wir denn gar nicht mehr vor? Ja doch, wir beten das Vaterunser erweitern, ne? Dann kommen wir irgendwann auch mal dran. Aber erst danach. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, natürlich kommen wir auch irgendwo vor. Aber erst danach. Zunächst einmal geht es um Gott und um seinen Weg und um seinen Willen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir Menschen, die wirklich in einer vollkommenen Weise unterwegs sind und entspannt sind. Und zwar nicht deswegen, weil sie alles haben, sondern weil sie nichts mehr brauchen. Nicht, weil ich alles bekommen habe, was ich will, sondern weil ich frei bin von allem, was möglich ist. Ich kann es auch loslassen. Ich bin unabhängig davon. Ich habe ein anderes Glück. Der Wille Gottes ist mein Glück. Und das Vertrauen darauf, dass Gott mein Leben in der Hand hat und alles zur rechten Zeit führt, das bringt mir Glück und Frieden und Vollkommenheit. Letztes Jahr im Herbst haben wir eine Predigtreihe durchgeführt. Die läuft jetzt gerade in der CGW, unserer Partnergemeinde in Wuppertal, über ein Buch. Vielleicht macht das ja auch mal oder habt es schon gemacht. Das Buch von Jim Morrison, Ein gesegnetes Leben. Dieses Buch haben wir jedem ausgeteilt, der in den Gottesdienst gekommen ist, und haben 4 Wochen lang über das Buch gepredigt. Hier geht es in diesem Buch um Prinzipien der Schrift, wie wir mit unserem Besitz, mit unserem Geld umgehen sollen, damit unser Leben gesegnet wird. Das ist der tiefere Gedanke. Dieses Buch ist wirklich klasse, kann man sehr, sehr günstig erwerben und als ganze Gemeinde eine starke Zeit erleben. Uns hat voll nach vorne gebracht und viele Menschen in unserer Gemeinde wurden total gesegnet und wir als Gemeinde wurden auch gesegnet. Der Jim Morrison fängt sein Buch mit einer Geschichte an, in der er beschreibt, wie er gelernt hat, dieses Gebet, dein Reich, dein Wille und dein Name an die erste Stelle zu setzen. Also nicht seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen zunächst einmal, sondern immer darauf zu achten, was ist der Wille Gottes und dadurch gesegnet zu werden. Das ist ein total paradoxes Buch. Müsst ihr wirklich euch kaufen, lesen, ist fantastisch, sehr gute biblische Prinzipien. Er fängt das so an. Als junger Mann war er im Reich Gottes unterwegs und er war Evangelist, hat also keine eigene Gemeinde. Wenn man eine eigene Gemeinde leitet, hat man auch feste Arbeitsverträge und so weiter. Dann weiß man, jeden Monat kommt so viel Geld rein, dann kann ich darauf mich verlassen und entsprechend leben. Ein Evangelist ist ein übergemeindlich dienender Mann Gottes und er lebt quasi von den Einladungen, die er bekommt, von den Möglichkeiten, die er hat, woanders zu sprechen. Davon ist er abhängig. Und deswegen hat auch sein Gehalt entsprechende Schwankungen gehabt. So zwischen 1.000 Euro im Monat, ich sage es mal mit unseren Währungen, ja, natürlich Amerika, zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Da war noch keine Arbeitslosenversicherung dabei, noch keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung. Amerika musste alles selber bezahlen. Das klingt toll, 3.000 Euro, aber eigentlich ist es nicht so viel, wenn man alles selber zahlen muss. Also kleines Gehalt und manchmal waren es nur 1.000 Euro. Da war es ziemlich knapp, ging es dazu, kann man sich gut vorstellen. In einem Monat hatte er noch keine einzige Einladung gehabt und bekam dann eine Einladung am Schluss des Monats und die nahm er dann auch wahr und hat einen tollen Dienst gemacht, war großartig mit der Gemeinde. Am Ende dieser Kampagne kommt der Kassierer auf ihn zu, sagt, hier ist quasi das Honorar für diesen Einsatz und Gott segne dich. Er guckt rein, denkt sich, wow, fantastisch, ich habe den ganzen Monat noch gar nichts eingenommen, das ist das ganze Monatsgehalt. In einem einzigen Wochenende. Ja, yeah. Gott, du bist gut, ich danke dir, du bist mein Versorger, großartig. Im gleichen Gottesdienst, wo er so gedient hat, war aber auch ein Missionar gewesen, der kurz etwas gesagt hat über seine missionarische Arbeit und die Gemeinde gebeten hat, könnt ihr mir nicht helfen? Wir wollen ein neues Kinderheim bauen. Es ist so eine Not bei uns dort, wo wir arbeiten. Bitte macht euer Herz auf und spendet in dieses Werk der Liebe Gottes. Er hat also einen Umschlag bekommen und verabschiedet sich von den Leuten dann aus dem Gottesdienst. Da kam auch der Missionar. Und dann schaut er ihn an, will ihn verabschieden und da spricht Gott zu ihm, gib den Umschlag an den Missionar, der braucht es. Und er denkt sich, was? Was ist das für ein komischer Gedanke? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber solche Gedanken kenne ich auch und denke ich immer, das ist vom Teufel. Das ist wieder mal typisch, ne? Jetzt will er mich irgendwie auch noch, will er mir den schönen Erfolg auch noch madig machen und so, dass ich den Segen Gottes nicht in Anspruch nehme. Das ist bestimmt vom Feind, so weg damit. Ne? Und so hat er es auch gemacht, hat ihm die Hand gegeben, tschüss, mach's gut. Und dann gab es noch Kaffee und Kuchen und so weiter. Und so nach 10 Minuten, der Herr spricht zu ihm, gib den Umschlag an den Missionar. Und sagt, nein, das kann doch nicht sein, das ist unmöglich. Das ist nicht mein Wille, ja? Und das kann doch nicht dein Wille sein, Gott, ja? Geht doch gar nicht. Du musst mich doch versorgen, meine Familie und so. Ich habe doch kein Geld. Nach einer Viertelstunde wieder, gib das Geld dem Missionar. Also er konnte es nicht abschütteln, also hat er es tatsächlich getan, nimmt den Umschlag und gibt es dem Missionar. Da war er ziemlich fertig und war dann froh, dass er noch eingeladen wurde zum Pizzaessen nach dem Gottesdienst. Da saßen ein paar Mitarbeiter aus der Gemeinde am Tisch und gegenüber von ihm saß ein Unternehmer. Und er schaut ihn immer so ganz scharf in die Augen an und fragt ihn, sag mal, wo ist eigentlich dein Umschlag, den du bekommen hast? Als wenn er es gesehen hätte, dass er den weitergegeben hat. Hat aber keiner gesehen. Und ihm wurde ganz flau und denkt, oh, das kann ich mir jetzt ja nicht erzählen, die Geschichte. Und sagt, ja, der ist im Auto. So hat angefangen zu lügen. Ne? Ja, hol ihn doch mal aus dem Auto. Ja, ich habe den Schlüssel gerade nicht dabei. Und dann ging es ja los in die Richtung. Und dann schaut ihn der Unternehmer an und sagt, Gott will deine Lektion beibringen. Nimm mal diesen Schein hier, nimm mal diesen Umschlag hier. Und lerne von Gott, dass du ab sofort ein Mann sein sollst, der anderen Menschen predigen soll, zuerst der Wille Gottes, auch im finanziellen Bereich. Achte nicht auf dich, sondern gib Gott und tu ihn an die erste Stelle. Er nimmt also den Umschlag, geht nachher in sein Auto, macht auf, es war die zehnfache Summe. Die zehnfache Summe. Und dann hat er angefangen, entsprechend so zu leben. Kurze Zeit später bekommt er ein Auto geschenkt. Und Gott spricht zu ihm, hallo, schenk das Auto diesem Mann, der braucht es dringender als du. Er schenkt das Auto wieder weg. Er bekommt wieder ein Auto geschenkt und gibt es wieder weiter. Insgesamt bekommt er 9 Autos geschenkt innerhalb von einem Jahr und gibt sie alle weiter. Ist ziemlich verrückt, oder? Lange Geschichte, ihr merkt, das Buch ist gut, kauft es euch. Ich habe keine Provision dabei. Jedenfalls, Jim Morrison ist heute einer der Pastoren der größten Gemeinde in Amerika. Er ist in Dallas. Pastor, hat eine Gemeinde mit 38.000 Gottesdienstbesuchern, also ein Riesending, ist die Gateway Church in Dallas. Und er unterstützt auch einige Pastoren aus dem BFP, und zwar aus freien Stücken. Ich könnte euch ein paar Geschichten erzählen, das sind nicht nur amerikanische Literatur, irgendwie so Bücher, toll geschrieben, sondern das macht er wirklich. Er ist weltweit dafür bekannt, dass er andere Menschen segnet, einfach so. Und Gott hat ihn mächtig gesegnet, die Gemeinde ist so stark. Dieses Prinzip, dein Wille, statt mein Wille, ist etwas, was mich seit Monaten und eigentlich seit ein paar Jahren verfolgt. Wisst ihr, ich habe früher sehr viel gebetet, in dem Sinne, ich weiß, was der Wille Gottes ist. Kennt ihr das auch? Ich weiß, was der Wille Gottes ist. Diesen Mann brauche ich in meinem Team. Ja? Genau diesen Gott. Den hast du mir gezeigt und den will ich jetzt haben. Also Herr, schenk mir Gnade, dass dieser Bruder jetzt in mein Team kommt. Oder diese Schwester muss in den Kindergottesdienst. Da ist sie zu berufen. Das habe ich ganz genau erkannt. Gott, da muss sie hin. Oder diese Aktion muss genau in diesem Zeitraum stattfinden. Ich habe immer genau gewusst, was Gott will. Geht dir das manchmal auch so? Also, dass man genau weiß, das ist doch bestimmt der Wille Gottes, das sieht so gut aus, das macht Sinn. Und ich habe so oft gebetet, auch mit meiner Gemeinde, so konkret, für konkrete Dinge, wer, wann, wo, was tun soll, welche Aktion wann und wo und wie geschehen soll. Ich habe immer genau gewusst, was der Wille Gottes ist. Und habe so viel Bauchlandung erlebt. Ich habe manchmal Menschen überredet, irgendwas zu machen, weil ich glaube, das ist der Wille Gottes, und habe nachher richtig Schwierigkeiten gekriegt. Ich habe gelernt, heutzutage relativ zurückhaltend zu beten. Ne? Also wenn ich Leute für mein Team zusammenstelle, dann sage ich nicht mehr, diesen Mann muss ich unbedingt haben, sondern ich sage, wenn es dein Wille ist, Gott, dann mach ihn willig. Aber ich bin zurückhaltend. Ja? Ich lasse es lieber Gott machen. Ich bete dafür, dass der Wille Gottes geschieht. Und ob diese Aktion jetzt die richtige ist zu diesem Zeitpunkt, ich bin zurückhaltender geworden. Herr, dein Wille soll geschehen. Das ist für mich eine ganz wichtige Lektion geworden im Laufe der Zeit. Und ich sage euch, es fühlt sich so viel besser an als vorher. Im Pfingstjubel, den ihr ja auch nicht mehr singt, habe ich heute Morgen festgestellt, gibt es ein schönes Lied, glaube ich, Nummer 586 oder sowas. Da gibt es eine Zeile oder einen Vers. Da sagt der Liederdichter, einst wollt ich's erzwingen. Heute schaue ich nur zu. Ist gut, ne? Einst wollte ich's erzwingen. Heute schaue ich nur zu. Da könnt ihr euch vorstellen, das ist ein erfülltes Leben. Das ist ein Leben, wo ein Mensch sagt, ich habe alles, weil ich ja nichts mehr klammere. Ich schaue nur noch zu, wie Gott es macht. Das ist so entspannt. Irgendjemand hier, der sagt, es klingt gut? Ich will diesen Lebensstil haben. Da möchte ich hinkommen. Ich möchte ein glückliches Leben führen, ein erfülltes Leben. Wir müssen Folgendes lernen. Das Was, also was Gott mit unserem Leben machen möchte, das ist nicht das Problem. Da werden wir uns mit Gott ganz, ganz schnell einig sein. Dass Gott meine Ehe segnen möchte, ist keine Frage. Will er tun. Amen. Dass Gott will, dass meine Kinder gut geraten, ist definitiv der Wille Gottes. Ja. Dass ich gut versorgt bin, auch materiell, ja, ist der Wille Gottes. Und ich könnte viele andere Dinge noch aufzählen. Dass ich gute Freunde habe, ja, ist der Wille Gottes. Dass ich einen richtigen Ehepartner habe, ja, ist der Wille Gottes. Und so weiter und so fort. Da brauchen wir uns gar nicht zu sehr irritieren lassen. Das Was ist nicht das Schwierige. Der Wille Gottes ist offenbart im Wort Gottes. Aber das Wie und das Wann und das Wo und das Wer, das sind Dinge, die wir oft nicht überblicken. Und da müssen wir zurückhaltender werden und Gott um seinen Willen und um seinen Weg bitten. Es gehört zu den Grundübungen christlichen Lebens, unsere Vorstellungen vom Wie, vom Wann, vom Wo und vom Wer zu überwinden und frei zu werden. Denn unsere Vorstellungen stehen oft Gottes Vorstellungen im Weg. Jesaja sagt einmal, meine Wege, in Bezug auf Gott, also er zitiert Gott, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Und ständig struggeln wir mit diesen Dingen, nicht wahr? Wir wissen, was Gott will, aber wir wissen gleichzeitig auch, wie er es machen soll. Ne? Und daran hängen wir dann oft und dann wird unser Leben, kommt es in die Unwucht. Und dann wird es schwierig. Deswegen mein erster Gedanke, mein wichtigster Gedanke heute Morgen ist, lasst uns zu Menschen werden, die loslassen können und sagen können, Gott, das Wie, das Wann, das Wer, das Wo, deine Sache. Ich lasse los. Ich will, dass der Wille Gottes geschieht und nicht mein Wille. Das ist der erste wichtige Gedanke. Der zweite wichtige Gedanke, der sich davon ableitet, ist, ja, wie erkenne ich denn den Willen Gottes nun? Und wie komme ich da rein? Wie werde ich sicherer, dass ich auf dem Weg Gottes bin und nicht irgendwelchen eigenen Wegen folge? Ich möchte euch 5 Gedanken mitteilen heute Morgen, von denen ich glaube, dass sie uns helfen können, den Willen Gottes besser zu verstehen und besser in den Willen Gottes reinzukommen. 5 Dinge. Erstens, lerne Gott kennen, wie er wirklich ist. Das hilft mir, ihn zu begreifen und zu verstehen, was er in meinem Leben tun möchte. Zweitens, lass dich von Gott verwandeln. Lass dich vor allen Dingen in deinem Gedanken, in deinem Denken verwandeln, in deinen Vorstellungen verwandeln. Drittens, sei dankbar in allen Dingen. Dankbarkeit ist der Schlüssel, um überhaupt Gott zu spüren und seinen Weg zu erkennen. Viertens, lerne kennen, wer du eigentlich bist. Das ist auch ganz wichtig. Lerne kennen, wer du bist, was deine Berufung ist von Gott und wozu er dich gemacht hat. Und fünftens, tu einfach das Gute. Denn im Gutes tun begegnet uns Jesus Christus selbst. Erstens, Gott ist gut und deswegen ist sein Wille auch gut für dich. Lerne Gott kennen, wie er wirklich ist. Schau mal, es gibt ganz viele Menschen, die an diesem Punkt wirklich Schiffbruch erleiden, weil sie falsche Gottesbilder mit sich rumschleppen. Sie haben irgendeine Vorstellung von Gott, wie er ist, und wenn diese Vorstellung von Gott nicht wirklich total so ist, wie die Bibel es uns offenbart, dann kommen wir definitiv an Grenzen und unser Leben wird in Unruhe und in Angst versetzt. Wenn ich nicht glauben kann, dass Gott das Allerbeste für mich will, wie kann ich mich da fallen lassen? Also eine zentrale Verkündigung, die wir miteinander auch teilen müssen, ist, das richtige Bild von Gott in das Herz und in den Kopf des Menschen hineinzubekommen. Wie ist Gott wirklich? Das ist die Hauptaufgabe von Verkündigung. Den Gott, an den wir glauben, richtig vor Augen zu malen. Paulus macht es einmal bei den Galatern klar und sagt, ich habe euch Christus vor Augen gemalt, um euch klarzumachen, was für einen Gott wir folgen. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Wir müssen begreifen, Gott ist unser liebender Vater. Gott ist derjenige, der alles stehen und liegen lässt, die 99 Schafe, und läuft dem einen verlorenen Schaf nach und befreit es aus den Dornbüschen, wo es sich verlaufen hat, und bringt es nach Hause. So ist unser Gott. Wir müssen begreifen, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn für uns hinzugeben. Johannes 3, Vers 16, haben wir vorhin gesungen. Das wichtigste Wörtlein in diesem so wichtigen Vers, Johannes 3, Vers 16, ist das Wörtlein so sehr. Die Dimension muss uns klar werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur irgendwie hat die Welt geliebt. So sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Er hat alles gegeben, damit er dich gewinnt. Er hat alles getan, damit es deinem Leben gut geht. Das müssen wir ganz tief im Herzen haben, wenn wir uns fallen lassen sollen und vertrauen sollen, dass er alles gut macht. Paulus sagt in Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns, wer kann dann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist das gut? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott will dir alles schenken, Schwester. Und Bruder. Gott sucht nach Möglichkeiten, um uns zu segnen. Das ist sein wichtigstes und größtes Anliegen. Gott will, dass es dir gut geht. Amen. Und wenn du das glauben kannst, dann kannst du auch loslassen. Dann kannst du auch sagen, okay, ich weiß nicht, warum es gerade so läuft und so. Ich vertraue dir, Gott, du sitzt im Regiment, du hast alle Macht und Gewalt. Ich lass los, du wirst es machen. Es gibt nichts Seligeres als das. Zu wissen, ich bin geliebt und ich bin geführt, weil Gott stark ist und weil Gott seinen Willen in meinem Leben definitiv durchsetzen wird, wenn ich nur loslasse und ihm vertraue. Das ist die erste Grundlage. Das zweite, lass dich verwandeln, damit du verstehst. Es ist gar nicht so schwer, Gottes allgemeinen Willen zu begreifen. Aber es ist schwer zu verstehen, wie Gott tickt und dass Gott die Welt und unser Leben ganz anders sieht, als wir es bisher gesehen haben. Als ich mich entschieden habe für Jesus, da war ich 19 Jahre alt. Und mit 19 ist man noch relativ jung. Aber ich hatte schon ein ziemlich abgeschlossenes Weltbild. Politisch, gesellschaftlich, wie man sich so fühlt und was man machen sollte im Leben, was gut und was schlecht ist. Ich hatte schon so meinen Wertekanon und wusste so ungefähr, wo der Hase langläuft. Und dann fange ich an, die Bibel zu lesen und ich denke, das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Was? So ist das? Männer und Frauen und so? Hä? Kindererziehung? Umwelt? Umgang mit Besitz, mit Geld? Das ist alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das war ziemlich herausfordernd für mich. Und ich war erst 19. Jetzt stell dir mal vor, du bist schon 50. Und hast schon viele Jahre hinter dir und immer in den gleichen Bahnen gedacht. Und jetzt liest du die Bibel und denkst, das ist ja alles ganz anders. Das ist schwer, oder? Sehr schwer. Deswegen ist es, je älter man wird, desto schwieriger ist es auch, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Weil damit das ganze Leben, was man bisher geführt hat, irgendwie erstmal in Frage gestellt wird. 80% oder 85% aller Menschen, die sich für Jesus entscheiden, entscheiden sich im Alter von unter 18 für Jesus. Weil sie noch am Anfang sind. Da kann Gott noch viel ausrichten und da Koordinatensystem ordentlich auch prägen. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird es. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in diesen Transformationsprozess reinzukommen. Paulus sagt es im Römer Kapitel 12, Vers 2 folgendermaßen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lasst euch in eurem Denken verändern. Das gilt für jeden Lebensbereich. Das ist fundamental, das ist wichtig. Das fordert uns ganz schön raus. Aber wenn wir es verstanden haben, dann wird auf einmal ein Segenstrom freigesetzt. Auf einmal funktioniert es. Auf einmal läuft es in die richtige Richtung. Oft blockiert ist der Segen Gottes blockiert, weil unser Denken so blockiert ist. Wir kommen nicht in den Weg Gottes rein, weil wir so festhalten an eigenen Vorstellungen. Vielleicht manchmal so bei uns, wie bei Ellen Catherine Kagina, die wir vor ein paar Jahren auf einem Willow-Kongress kennengelernt haben, über Leinwand leider nur. Diese Frau war 10 Jahre lang Generalbevollmächtigte für das Steuerwesen in Uganda, also Ostafrika. Und ihr wisst, viele afrikanische Länder leiden schlimm unter Korruption, Machtmissbrauch und Hunger und vielen anderen Dingen. In Uganda lief es auch viele Jahre überhaupt nicht besonders gut. Der Staat hatte ganz wenig Steuereinnahmen, weil die Bevölkerung den Staat als etwas Schlechtes angesehen hat. Das Bild oder die Beziehung des Einzelnen zum Staat war ein schlechtes. Der will bloß mein Geld, der will mich ausrauben. Die verpulvern das sowieso bloß für ihre Willen und für ihren Luxus. Und die Herrschenden, die wollen so bloß ihre Macht bereichern, die wollen sich finanziell bereichern, die wollen einfach ständig ihre Macht ausweiten. Warum soll ich denen Geld geben? Kann man verstehen, dass man da keine Lust hat, in so ein System Geld hineinzugeben. Wenn du den Eindruck hast, das Geld, das kommt bei mir nachher gar nicht mehr an, ich habe nichts davon. Das ist dieser Frau klar geworden. Und sie hat gesagt, wir können hier gar nichts verändern und die Steuereinnahmen auch nicht erhöhen, wenn das Denken sich im Kopf des Menschen nicht verändert. Also hat sie Folgendes gemacht, die war Generalbevollmächtige, die durfte das. Sie ist zu den Unternehmern hingegangen und hat sie gefragt, sag mal, was braucht ihr eigentlich, damit euer Unternehmen besser läuft und ihr mehr Leute anstellen könnt und insgesamt mehr Menschen ordentlich verdienen, ihre Familien ernähren können? Was braucht ihr eigentlich, damit es leichter wird? Braucht ihr ein paar neue Straßen vielleicht? Braucht ihr bessere Schulen, damit die Leute besser ausgebildet sind? Braucht ihr mehr Sicherheit, mehr Polizei, damit ihr nicht ausgeraubt werdet? Was braucht ihr? Und dann haben sie angefangen aufzuzählen. Das und das und das brauchen wir. Und hat sie gesagt, ich mache jetzt einen Deal. Ich verspreche euch, dass euer Geld, was ihr jetzt zusätzlich gebt, was ihr bisher immer hinterzogen habt, wenn ihr das gebt, dann werde ich es genau für das einsetzen, was ihr hier aufgeschrieben habt. Wir werden diese Straße bauen und diese Schule bauen und hier noch mehr Polizei einsetzen. Einverstanden? Und so hat sie sich darauf eingelassen und die Leute haben sich darauf eingelassen. Innerhalb von 10 Jahren hat sie es geschafft, in Uganda das Steueraufkommen um 300% zu steigern. Ist das gut? 300%, das ist nicht schlecht. Da kannst du so viel mehr machen als Staat, so viel bessere Schulen bauen, so viel bessere Straßen bauen, so ein besseres Gesundheitssystem auf die Beine stellen. Du musst das Geld haben. Und das Geld kommt erst, wenn das Denken der Menschen verändert wird. Die haben vorher gedacht, der Staat nimmt mir was weg, ich habe nichts davon. Jetzt haben sie begriffen, wenn ich es gebe, habe ich was davon. Kommt gut raus für mich am Ende. Schau mal, und genauso ist es auch mit uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott will mir meinen Spaß wegnehmen. Gott gönnt mir dies und jenes nicht. Gott meint es nicht gut mit mir, ich gebe ihm nichts. Ich vertraue ihm nicht, ich lasse nicht los, ich gehe meinen eigenen Weg. Und genau das ist der Punkt, an dem der Segen Gottes blockiert wird. Du brauchst ein anderes Bild, ein anderes Verständnis. Unser Mindset muss verändert werden. Drittens, Dankbarkeit in allen Dingen schließt uns den Weg zum Willen Gottes auf. Manchmal spielt das Leben so verrückt, dass wir Gottes Hand und seine Liebe gar nicht mehr sehen können. Kennt ihr das? Da sind so viele Probleme, du denkst, wo ist eigentlich Gott? Ich sehe nichts, ich spüre nichts, ich höre nichts. Also ich glaube, ich bilde mir alles nur ein. Da ist doch so viel Elend, so viel geht schief. Wo ist Gott? Ich höre ihn nicht, ich fühle ihn nicht, ich kann auch im Gottesdienst ihn nicht mehr mitkriegen. Kennst du solche Situationen? Seid ihr alle fromm, Mensch, hallo. Ich kenne sowas. Da geht dann gar nichts mehr. Und von Gott kriege ich nichts mehr mit. Ich sage euch, es gibt eine Lösung. Wie du diesen Nebel, diese Dunstglocke, die sich über dich legen möchte, durchschlagen kannst. Und diese Lösung heißt, fang an zu danken. Fang an, einfach Gott zu preisen und ihm Ehre zu geben. Und zwar nicht, weil du ihn gerade erlebst, sondern weil es die Wahrheit ist. Nicht, weil es sich gerade gut anfühlt, sondern weil die Bibel es sagt. Und dann fängst du an, vielleicht, weil du eigene Worte nicht mehr hast, nimmst einen Psalm und fängst an, den Psalm 23 mal laut und kräftig in deinem Wohnzimmer morgens 10 Minuten zu bekennen. Ja? Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er führt mich auf eine grüne Aue und zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Fang das mal an, so laut und bekennungsmäßig nach außen rauszulassen. Du wirst erleben, innerhalb von 10 Minuten wird sich die Stimmung in deinem Wohnzimmer total verändern. Bekenne das Wort Gottes, bekenne die Wahrheit und dann kann einiges passieren. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dank Gott in jeder Lage, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Jesus Christus möglich gemacht. Das ist so wichtig. Ich habe vor einiger Zeit so eine Situation gehabt, da bin ich nachts aufgewacht, so viele Probleme in meinem Kopf da. Ich habe so viel rumgedacht, Mensch, dann wollte ich aufstehen morgens um 3:30, habe mir gedacht, ach, ich schreibe mal meinen ganzen Frust mir von der Seele, mein Tagebuch. Mein Tagebuch ist eigentlich ein Klagebuch, das brauche ich vielleicht auch so, ja. Also das ist so quasi innere Katharsis, ne? Man schreibt den ganzen Schrott runter und fühlt sich besser danach, ne? Deswegen, wenn mein Tagebuch mal meine Kinder lesen werden, dann werden die denken, Mensch, hat der Probleme gehabt? Nur Probleme, du. Gab es nicht auch mal gute Zeiten? Mein Tagebuch ist ein Klagebuch. Also ich wollte alles runterschreiben und morgens um 3:30 und dann saß ich da unten am Tisch und Gott sprach zu mir, sag mal, Bernhard, hast du denn schon mal Danke gesagt? Ich sage, wieso? Ich habe gerade ein Problem. Ich wollte es mir von der Seele schreiben. Ja, du, ja, ist okay, kannst du gerne machen, aber dreh mal bitte die Reihenfolge in die richtige Richtung. Erst der Dank und dann kannst du schreiben, okay? Gut, Gott, machen wir. Gehen wir mal so rum vor. Ja, andersrum geht es auch, aber machen wir es mal so. Ich fing also an, genau wie ich es eben gesagt habe, Gott zu preisen, deine Verheißungen zu proklamieren. Und es wurde immer besser. Wurde immer besser. Und ich habe 1,5 Stunden so Gott gepriesen und Gott gelobt. Nachher ging es mir so gut. Meine Gedanken waren so klar, dass ich mir gedacht habe, jetzt gehe ich wieder ins Bett. Ich habe gar nichts aufgeschrieben an dem Tag. Weil ich wieder klar blicken konnte. Sei dankbar in allen Dingen. Und fang an, Gott zu preisen, damit dich dein Verstand wieder klärt. Viertens, lerne dich selbst wirklich kennen. Wer bist du eigentlich? Wenn du nicht weißt, wer du bist, wie willst du den Willen Gottes für dich erkennen? Vielleicht bist du gerade ganz im falschen Film, weil du denkst, du bist jemand, der du gar nicht sein sollst. Wer bist du eigentlich? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Berufung von Gott? Ein Teil unserer Gemeindevision heißt, wir wollen eine Gemeinde bauen oder eine Kirche bauen für diese Stadt, ein geistiges Zuhause, in der jeder eine Leidenschaft für Jesus und seinen Platz in Gottes Plan für diese Welt erkennt und entwickelt. Deinen Platz in Gottes Plan für die Welt erkennen und entwickeln ist fundamental wichtig. Was ist dein Beitrag für diese Erde, für diese Gemeinde, für deine Familie? Wozu hat Gott dich gemacht? Einfach nur so? Gott hat eine spezifische Berufung für dich. Eine ganz besondere Aufgabe. Krieg sie raus. Wenn das rauskommt, dann fängst du an, in eine ganz andere Dimension reinzukommen. Viele Gemeinden, ihr auch, habt bestimmt Programme dafür, die helfen, herauszufinden, wo unsere Berufung liegt, wofür wir geschaffen wurden. Ich mache euch Mut. Der Ort, an dem Gott dich gebrauchen möchte, ist der Ort, wo sich deine tiefste Freude und Sehnsucht, die Folie, nochmal von vorne, der Ort, an dem Gott dich gebrauchen möchte, Dankeschön, ist der Ort, wo sich deine tiefste Freude und Sehnsucht mit dem größten Hunger und Bedürfnis dieser Welt trifft und überschneidet. Den Satz kannst du mit nach Hause nehmen. Finde heraus, wer du bist. Und wenn du das herausfindest, dann wirst du merken, wie Dinge plötzlich zusammenpassen, weil du eine Bestimmung hast, eine Aufgabe. Und das spielt keine Rolle, wie alt du bist, was du gelernt hast, wie deine Ausbildung ist. Gott hat eine Rolle für dich, die nur du spielen kannst. Wenn du die bekommst, dann wird es rund. Und das fünfte noch. Tu Gutes. Gutes tun, egal wie es gerade läuft, ist der Weg, um den Willen Gottes zu begreifen und zu verstehen. Petrus sagt mal in Kapitel 2, Vers 15, 1. Petrus, Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Leben und Verhalten alle zum Schweigen bringt, die euch aus Unwissenheit oder Dummheit verleumden. Durch euer vorbildliches Verhalten andere zum Schweigen bringen. Auch die Stimmen, die Kritiker, die Menschen, die vielleicht an dir was auszusetzen haben, bringst du zum Schweigen, so heißt es ja, ne? Zum Schweigen. Das wird aufhören. Die werden es nicht mehr machen, mit anderen Worten. Die werden plötzlich merken, ist alles ganz anders, wenn du gute Dinge tust. Und dadurch verändert sich unser soziales Umfeld, unsere Familien, unsere Gemeinde, meine Nachbarschaft. Wenn ich einfach gute Dinge tue, dann wird diese ganze Negativkritik keine Chance mehr haben. Amen. Fang an, Gutes zu tun und du wirst einen Weg bahnen, in dem Gottes Wille in deinem Leben sich umsetzen kann und durchsetzen kann. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine Reise gemacht nach Manchester und dort an einer Konferenz teilgenommen. Da war ein Pastor, der hat mich sehr beeindruckt. Ray Johnson von der Bayside Church in Kalifornien. Sacramento. Also an der Grenze zu Mexiko. Er hat uns erzählt, wie seine Gemeinde einen totalen Durchbruch erlebt hat. Und zwar durch genau diesen Punkt, dass sie Gutes tun. Das ist eine große Kirche, die hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten die 13.000 Gottesdienstbesucher. Ist nicht schlecht, ne? Ziemlich große Kirche, ist klasse. Aber ein Jahr später hatten sie 18.000 Gottesdienstbesucher. Also ein unglaublicher Durchbruch, fast 50% mehr. Wie ist das gekommen? Dadurch, dass sie Gutes getan haben. Der Sheriff der Stadt stellte fest, wir wohnen an der Grenze zu Mexiko, hier ist so viel Kriminalität, so viele Kinder werden geraubt, so viele Frauen werden prostituiert, dass so viel Kriminalität in der Stadt ist und wir kommen an diese Banden einfach nicht ran, weil unsere eigene Polizei auch korrupt ist. Die kriegen Bestechungsgelder, ich kann mich auf die nicht verlassen, ich komme hier nicht durch. Und er hat gehört, dass dieser Pastor ein großes Herz hat für die Stadt, die beten immer für die Stadt und so. Und hat sich einfach ein Herz genommen, ihn angerufen, Pastor sowieso, hier ist der Sheriff. Können Sie uns nicht helfen? Können Sie nicht was tun für unsere Stadt? Ich brauche $250.000, damit ich mir Polizisten von woanders hole, um die Mafia hier aufzusprengen. $250.000, könnt ihr dafür nicht beten und sammeln bei euch in der Gemeinde? Was würdest du machen, Michael? Ja, gut, vielleicht nicht 250.000, aber 25.000. Eigentlich wollten die ein neues Gemeindegebäude kaufen oder bauen und hatten große Pläne, wie sie ihre Gemeindearbeit entfalten und so. Das war so ihr im Kopf. Dann hört er diese Sache von dem Sheriff und denkt sich, ich glaube, ich muss ganz anders denken. Ich habe so meinen Plan, da sind wir wieder bei der Geschichte. Ich habe meinen Plan, dass die Gemeinde größer werden soll, ich brauche ein neues Gebäude, dafür will ich mein Geld einsetzen. Und jetzt kommt Gott über den Sheriff und sagt, wir brauchen Hilfe, die Gesellschaft leidet, könnt ihr nicht einen Teil umlenken? Er ist also mit dem Anliegen in den Weihnachtsgottesdienst reingegangen. Heiligabend ist genau der richtige Augenblick, um so eine Ansage zu machen. Hat er tatsächlich gemacht. Im Heiligabendgottesdienst sagt er zur Gemeinde, der Sheriff hat mich angerufen. Es gibt Probleme. Der braucht $250,000. Hier haben wir viel Kriminalität in der Stadt. Wollen wir nicht was dagegen tun? Wie sieht's aus, Gemeinde? Komm, wir beten gemeinsam, wir stehen auf, dann machen wir eine Sammlung. Wir haben an dem Tag die Kollekte herumgereicht. Was glaubt ihr, was zusammengekommen ist? $400,000. $400,000 an diesem Weihnachtswochenende. Nicht wahr? Aber es ist wirklich passiert. Das Geld wurde dann abgegeben an den Sheriff und er hat sofort Leute eingestellt. Innerhalb kürzester Zeit sind 60 Mafia-Bosse ins Gefängnis gewandert und 400 Mädchen, die vorher prostituiert wurden, wurden gerettet. Ist das gut? Und jetzt wisst ihr auch, warum diese Gemeinde so einen gewaltigen Schub nach vorne gemacht hat. Innerhalb von einem Jahr 50% Wachstum. Und jetzt kann er plötzlich das tun, was er vorher eigentlich tun wollte, nämlich die Gemeinde vergrößern, weil auch mehr Kapital da ist, mehr Geld da ist. Er hat einfach das Gute getan. Wenn du das Gute tust, erfüllst du den Willen Gottes und Gott wird sich um deine Dinge kümmern. Wenn wir uns um Gottes Dinge kümmern, kümmert sich Gott um unsere Dinge. Vielleicht kann mal der Klavierspieler nach vorne kommen und mir ein bisschen helfen. Ich komme jetzt in die Zielgerade. Wisst ihr, das ist so ein wichtiger Gedanke. Es geht darum, wie können wir ein glückliches und ein erfülltes Leben führen, was voller Segen ist. Das will doch jeder von uns, oder? Und es gibt Prinzipien, die ich versucht habe, heute ein bisschen vorzustellen, die dir helfen, da reinzukommen. Gott will dich segnen. Gott will, dass dein Leben gelingt. Aber vieles auf dem Weg dorthin ist so paradox. Es ist so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Lass los und du empfängst. Statt halte fest und du behältst. Eben nicht, du verlierst. Loslassen ist der Weg, um zu empfangen. Das ist paradox. Den Willen Gottes über meinen Willen zu stellen, ist schwer, aber es ist der Weg zum Glück. Und heute Morgen ist eine Chance, dass wir mit Gott den nächsten Schritt gehen. Und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Und jetzt einen Augenblick noch mit mir zu beten. Schließen wir doch mal unsere Augen und schauen jetzt auf Jesus. Ich habe den Eindruck, heute Morgen ist jemand hier. Ich glaube, es ist eine Frau. Du hast dir fest vorgenommen, einen ganz konkreten Mann zu deinem Mann zu machen. Aber eigentlich hast du nicht wirklich Frieden darüber. Du hast es dir in den Kopf gesetzt. So muss es sein. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gott möchte dir heute Morgen sagen, überlass es mir. Brich nicht übers Knie. Lass einfach los. Und wenn du loslässt, kannst du die richtige Entscheidung treffen. Versteife dich nicht auf das, was du dir in deinem Kopf vorgenommen hast. Es kann sein, dass die richtige Person ist. Es kann aber auch sein, dass was anderes ist. Wichtig ist, dass du loslässt und nichts klammerst. Das ist der Weg zur Freiheit und zum Überfluss. Das möchte Gott dir heute Morgen sagen. Du bist heute Morgen hier und du hast in deinem Herzen Bitterkeit und Vorwürfe gegen eine andere Person. Ich glaube, ich spreche gerade über einen Mann, der ziemlich zornig ist über einen anderen Mann oder eine andere Frau. Und Gott möchte heute Morgen sagen, lass diese Person einfach los. Verzichte auf negative Gedanken oder auf Rachegedanken. Wie kann ich es ihm heimzahlen? Hoffentlich wird das irgendwann mal beglichen. Lass es einfach los. Gib die Person ab. Das kannst du jetzt tun, in diesem Augenblick, und sagen, Gott, ich gebe meine Rechte ab. Ich gebe meine Vorwürfe ab. Ich will nicht länger in dieser negativen Dunstglocke leben. Ich lasse jetzt los. Gott will dich segnen. Es ist paradox. Aber tu es einfach und sag, Jesus, du hast alles losgelassen und hast alles gewonnen. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier und wir schauen das nicht rum. Er sagt, mit Jesus bin ich noch nicht so richtig unterwegs. Aber wenn das der Weg zum Glück ist, Wenn ich das lernen kann, in den Segen, in die Segensspur Gottes reinzukommen, dann will ich heute meinen ersten Schritt machen. Wenn das dich betrifft, wir schauen jetzt nicht rum, dann heb doch kurz deine Hand und sag, hier bin ich. Ich möchte heute diesen Schritt auf Gott zu tun. Ich möchte in den Segen Gottes reinkommen. Bist du hier heute Morgen? Dankeschön. Gott hat es gesehen. Danke. Gott segne dich. Ist noch jemand hier, der sagt, ich will das machen? Jesus Christus ist meine Chance. Heb kurz deine Hand. So wichtig. Gott sieht das. Will er das in deinem Leben tun? Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Und ich segne jeden, der jetzt sich aufgemacht hat in seinem Herzen und gesagt hat, ich will, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Im Namen Jesus spreche ich dir Segen zu, spreche ich dir Heil zu, spreche ich dir Vergebung zu und neues Leben zu und neue Kraft zu und Gottes Fülle zu. Gott ist hier heute Morgen und er arbeitet jetzt an unserem Herzen. Halleluja. Jesus Christus, tu dein Werk durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Danke, Jesus, dass du das gerade jetzt auch tust. Lass das noch an dir wirken. Gott arbeitet an dir durch seinen Geist.